Ja, ich muss mich zunächst entschuldigen bei meinem Vorredner. Das Telefon, das hier so penetrant geläutet hat, war jenes Telefon, das hier liegt. Ich habe es extra dorthin gelegt, weil ich gedacht habe, ich habe es abgedreht. Habe aber nicht gewusst, dass es dort liegt. Ich habe kurz gedacht, es liegt da. Sorry, dass es gestört hat. Ja, im Endeffekt, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Unsere Folien unterscheiden sich jetzt nicht wirklich von der Aussage her. Da werde ich ein paar überspringen. Es ist mir aber wichtig, drei Botschaften zu vermitteln. Mehr will ich eigentlich mit meinem Vortrag nicht. Die erste Botschaft, und das Horn ist so ziemlich das Gleiche, in das ich stoße, wie der Magister Koller bereits gestoßen hat, ist in Wahrheit hier eine bewegte Grafik, wie soll ich sagen, auf Mickey Maus Niveau. Allerdings aus Sicht des Versicherungsmathematikers eine sehr, wie soll ich sagen, aussagekräftige Grafik, weil es einfach nicht sein kann, dass wir das tatsächlich finanzieren werden können. Die Sie haben gesehen, dieser Bauch, der hier unten derzeit noch so im Aktivalter besteht, wandert hinauf und der Kopf wird daher immer größer und größer und irgendwann fällt dieses Männchen oder dieses Fräulein, oder wie immer man es bezeichnen will, um. Das heißt, es wird nicht zu finanzieren sein und die Politik, die hier letztendlich uns immer wieder Glauben machen will, dass wir hinsichtlich unserer Pensionen sicher sind, die führt uns hier sicherlich in die Irre. Was nicht funktionieren wird, ist, dass wir höhere Beiträge, ich wäre nicht mehr in meinem aktiven Alter, ich bin so ein typisches Beispiel für einen geburtenstarken Jahrgang, ich werde in meinem aktiven Zeitalter jetzt nicht mehr so viele Beiträge leisten können, um tatsächlich eine Pension zu finanzieren. Und das Zweite ist, ja, was wird uns blühen? In Wahrheit wird uns ein höheres Pensionsalter und oder eine wesentlich geringere gesetzliche Pension blühen. Das ist einmal die erste Botschaft. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind meiner Meinung nach eindeutig und da braucht man kein Versicherungsmathematiker zu sein. Das sagt einen der gesunde Hausverstand so, dass das nicht finanzierbar sein kann. Das hat gar nichts mit längerer Lebenserwartung oder sonst was zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, die im Endeffekt auch schon erwähnt worden ist, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt bald in die Pensionsphase kommen werden. Die zweite Botschaft ist, macht es einen Sinn? Auch hier haben wir schon sehr viel gehört. Ich will jetzt hier nicht noch einmal alles durchgehen. In Wahrheit sind das die gleichen Botschaften, die schon der Magister Koller geliefert hat. Ja, es macht einen Sinn. Wir werden ganz zum Schluss dann noch eine Folie sehen. Der Vergleich, der betriebswirtschaftliche Vergleich einer betrieblichen Vorsorge ist, wie soll ich sagen, insbesondere wissenschaftlich relativ interessant, weil er über einen sehr, sehr langen Zeitraum geht und von wahnsinnig vielen Prämissen abhängt. Sie müssen unterstellen, was für Zinsen werden wir haben. Sie müssen unterstellen, was für Steuersätze wird es in der Pensionsphase geben, was für Steuersätze wird es in der Aktivphase geben. Und in Wahrheit macht es aus meinem Blickwinkel, wenn man das durchrechnet und wenn man das insbesondere für einen Gesellschafter, Geschäftsführer durchrechnet, der also seine eigene GmbH entweder mit einem Gehalt, mit einer Bezugserhöhung oder mit einer Ausschüttung letztendlich finanziert oder sein Salär finanzieren kann, dann hat man hier so viele Prämissen, dass nur im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse das Sinn macht. Und je nachdem, wo man die Prämissen setzt, kommt dann das eine oder andere heraus, wobei es schon eindeutig, wir werden es zum Schluss sehen, es so ist, dass die Sensitivität dazu führt, dass mehrheitlich ein Vorteil auch bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer bei der betrieblichen Vorsorge eindeutig liegt. Und die dritte Botschaft, dazu stehe ich eigentlich hauptsächlich da, ist, ja, die betriebliche Vorsorge macht einen Sinn, ja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind im Endeffekt leider schlecht, aber, und das ist eigentlich meine tägliche Arbeit mit der betrieblichen Vorsorge, die betriebliche Vorsorge ist leider auch nicht wahnsinnig leicht zu verstehen. Sie ist leider kompliziert. Der Gesetzgeber hat uns viele Fallen gegeben. Die Höchstgerichte judizieren auch immer wieder teilweise unsinnige Dinge. Und daher muss man sich in diesem Irrgarten ein bisschen zurechtfinden. Ich will die nächsten Folien überspringen. Sie decken sich im Endeffekt mit den Aussagen von Magister Koller. Den 3 Ziffer 15 haben wir auch schon gesehen. Wir haben auch die Abfertigung alt kurz vorher erwähnt und gesagt, naja, das ist eigentlich ein auslaufendes Modell. Auf was ich allerdings aktuell aufmerksam machen will, ist das Thema, auch bei der Pensionszusage gibt's hier letztendlich die gleiche Auswirkung, wenn ich eine Abfertigung alt über eine Rückdeckungsversicherung finanziere. Das ist ein Modell, das hat es immer schon gegeben. Dann ist aufgrund der neuen Antragstellungnahme auch hier die Möglichkeit, dass ich letztendlich die Rückstellung für die Abfertigung alt mit der Rückdeckungsversicherung unter bestimmten Umständen saldieren darf und damit das aus der Bilanz herausbekomme. Damit bin ich wieder, sozusagen, sehr jetzt für Spezialisten hier im Raum sehr speziell. Also ich bin überhaupt, ich tue mir schwer, weil die Gruppe hier ist sehr heterogen. Ich hupfe daher immer zwischen oberflächlichen Informationen und sehr detaillierten Informationen. Also das hier ist ein Detail am Rande, das allerdings wahrscheinlich in der Branche ohne dies schon bekannt ist. Diese Thematik der Bilanzverkürzung durch Rückdeckungsversicherungen im Zusammenhang mit einerseits Abfertigung alt mit Jubiläumsgeldrückstellungen, aber auch insbesondere mit der Pensionszusage. Grundsätzlich sind diese Regelungen, die hier im AFA getroffen worden sind, eigentlich von der Grundaussage einfach. Der Teufel steckt allerdings, wie man insbesondere in der täglichen Praxis immer wieder sieht, dann im Detail. Ja, auch das Thema Pensionskasse haben wir schon vorher gestreift. Das schaut hier insbesondere halt so aus, der Magister Kohl hat das ohne dies auch schon ausgeführt. Wichtig, und das ist immer wieder die zentrale Botschaft der betrieblichen Altersvorsorge, im Endeffekt, wenn ich hier eine Pensionskassenzusage erteile, wenn das Unternehmen Beiträge an die Pensionskasse oder an die betriebliche Kollektivversicherung leistet, dann ist in dem Zeitpunkt, wo diese Beiträge geleistet werden, wo diese Prämien geleistet werden, kein lohnsteuerpflichtiger Zufluss gegeben. Der ist erst dann gegeben, wenn tatsächlich Leistungen, also das ist dieser Pfeil, der sich hier rechts unten befindet, wenn es tatsächlich zu Leistungen von der Pensionskasse an die betriebliche Kollektivversicherung gibt. So, Voraussetzungen haben wir auch schon grundsätzlich vorher gemacht. Ein Punkt, der vorher nicht erwähnt worden ist, wichtig ist auch, dass hier die Leistung so definiert ist, dass sie nicht 80% des letzten Aktivbezuges übersteigt. Alles andere, der Magister Koller schon gesagt, die 10%-Grenze ist hier zu erwähnen und einzuhalten. Diese Modelle sind auch steuerlich nicht so komplex. Das Thema ist hier leichter abhandelbar als das Thema Pensionszusage. Wir sind jetzt hier auch schon beim Thema Pensionszusage, so wie es der Magister Koller vorher ausgeführt hat. Ein Unternehmen gibt einem Gesellschafter, Geschäftsführer, einem Arbeitnehmer eine Zusage und sagt ihm zu, im Pensionsalter eine Rente oder im Fall der Berufsunfähigkeit eine Rente oder im Fall des Todes eine Rente an die Witwe zu leisten. So schaut eine Zusage aus, dafür muss ich Rückstellungen bilden und die habe ich zu finanzieren. Die kann ich jetzt wieder mit der Rückdeckungsversicherung, das ist das, was ich vorher erwähnt habe, finanzieren. Und wie schaut eine derartige Rückdeckungsversicherung aus? Ist vorher auch erklärt worden, Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber, der zahlt auch die Prämien und ist auch begünstigt, der kriegt daher auch das Geld. Und die versicherte Person, das ist eigentlich der einzige Bezug zum Pensionsberechtigten, ist im Endeffekt der Pensionsberechtigte. Und hier, ich möchte auch wieder nur einen Punkt herausgreifen. Wir können jetzt an und für sich durch eine Rückdeckungsversicherung es schaffen. Kann man damit eigentlich auch einen zeigen? Ja, wir können es mit einer Rückdeckung auch schaffen, wenn sie verpfändet ist und wenn sie im Endeffekt grundsätzlich deckungsgleich ist. Und wenn sie vor allem gewidmet wird, ausschließlich für diese Pensionszusage, dann kann ich im Endeffekt zu einer Bilanzverkürzung kommen, sodass keine Rückstellung mehr für die Pension zu bilden ist, aber umgekehrt auch für die Rückdeckungsversicherung kein Aktivwert in die Bilanz einzustellen ist. Das bedeutet im Endeffekt für die Bilanzkennzahlen, Sie können sich beispielsweise vorstellen, Eigenkapitalquote etc., ist das natürlich nicht schlecht. Ein spezieller Fall, das sind die Fälle, auch die der Magister Koller angesprochen hat. Jetzt gehen wir wieder sozusagen von der oberflächlichen Information ein bisschen in die Tiefe. Ein spezieller Fall für Pensionszusagen sind Pensionszusagen an Gesellschafter, Geschäftsführer. Hier haben wir immer das Thema verdeckte Gewinnausschüttung. Ich weiß nicht, ob man das irgendwas sagt. Das ist halt das Thema, wenn ich einem Gesellschafter ganz allgemein gesagt etwas gewähre, stellt sich immer die Frage, na, hätte ich das auch einem Nicht-Gesellschafter gewährt? Das ist jetzt nicht nur bei der Pensionszusage, ich kann ja beispielsweise, da könnte der Gesellschafter sich ein Grundstück verkaufen, dann stellt sich immer die Frage, naja, ist der Kaufpreis hier fremdüblich, hat er sich das jetzt zu billig verkauft, auch wenn das seine eigene GmbH war? Und hier stellt sich die Frage, naja, gibt er sich nicht eine zu hohe Zusage, arbeitet er überhaupt zu viel, damit er im Endeffekt diese Zusage tatsächlich verdient? Das ist das Thema verdeckte Gewinnausschüttung. Vom Grundsatz her sehr schwammig. Allerdings in der Praxis, meiner Meinung nach, und ich mache das jetzt doch schon leider 20 Jahre lang in der wirklich tiefen Beratung, wenn man sich hier an die Grundregeln hält, die hier stehen, dann habe ich mit dem Thema eigentlich dreimal auf Holz geklopft, noch nie ein Problem hinsichtlich der Anerkennung der Zusage bekommen. Wichtig sind hier also folgende Regeln, insbesondere der Zeitraum zwischen der Erteilung der Pensionszusage und dem Pensionsantritt, der sollte grundsätzlich 7 Jahre betragen. Das heißt, im heutigen Pensionsalter von 65 sollte ich nicht jemanden, der bereits älter ist als 58, eine Zusage erteilen. Was man allerdings schon machen kann, ist, wenn man das Pensionsalter dann hinauf verschiebt. Also ich könnte natürlich auch einem 60-Jährigen eine Zusage erteilen mit dem Pensionsalter, dann definierten Pensionsalter im Pensionsvertrag von 67. Eine wichtige Regel, die noch dazu jetzt gerade wieder aktuell in den Richtlinien für heiße Diskussionen sorgt, eine wichtige Regel ist auch, gesetzliche und betriebliche Pensionen dürfen nicht größer sein als das letzte Aktivgehalt. Es ist immer für uns Berater schwierig, weil was wird das letzte Aktivgehalt sein, kann man im Endeffekt versuchen nur hochzurechnen. Bis dato konnte man sich insbesondere in den letzten 15 Jahren auch dadurch retten, dass in den EST-Richtlinien ein fiktives Gehalt, also wenn sich der Geschäftsführer tatsächlich jetzt gar kein Gehalt ausschüttet, dann ginge sich ja das im Endeffekt gar nicht aus, weil er, wie soll ich sagen, diese Regel dann ganz klarerweise nicht eingehalten werden kann. Aber aufgrund der Richtlinien konnte man sich mit einem fiktiven Gehalt behelfen. Im derzeitigen Wartungserlass ist allerdings drinnen, dass man dieses fiktive Gehalt jetzt wiederum nicht heranziehen wird können. Allerdings ist der Wartungserlass noch nicht verabschiedet worden und es bleibt abzuwarten, ob das dann auch da drinnen bleibt. Also auch das ist eine Regel, die wichtig ist. Wichtig ist auch das Thema, es muss finanzierbar sein. Hier steht, die Pensionsrückstellung darf nicht ein Mehrfaches des Eigenkapitals ausmachen. Ja, es ist ein uraltes Erkenntnis. Die Grundaussage dahinter, es muss finanzierbar sein. Auch das spricht bitte für eine Rückdeckungsversicherung, weil dann ist die Finanzierbarkeit klarerweise gegeben. Man sollte auch möglichst Wartezeiten für, insbesondere für die Risikoversicherungen, Invalidität und Tod einbauen. Also falls derjenige innerhalb der ersten 3 Jahre invalide wird oder innerhalb der ersten 3 Jahre stirbt, dann sollte es möglichst keine Leistung aufgrund des Pensionsvertrages geben. Hier jetzt noch diese Ankündigung, das stammt aus einer Festschrift vom Professor Sedlacek. Dort gibt es ein langes Beispiel, wie das hergeleitet ist. Ich will eigentlich nur die Grundaussage hier zeigen und es zeigt auch, wie kompliziert eigentlich ein derartiger Vergleich ist. Hier haben wir wirklich alles durchgerechnet von der GmbH und von der Idee des Vergleiches ist es relativ einfach. Derjenige, der Gesellschaft, der Geschäftsführer, schüttet sich entweder laufend den Gewinn aus, legt das auf ein fiktives Bankkonto und am Ende das Alter, das er aus statistischer Wahrscheinlichkeit nicht mehr lebend erreicht werden kann, da schaut man dann dieses Bankkonto an. Man sieht schon die Variante Ausschüttung ist relativ hoch, die Variante Ausschüttung ist besser als eine Aktivbezugserhöhung. Das Problem ist auch hier wiederum, deswegen ist es auch steuerlich immer so komplex, weil ich hier auf für den Fall der Auszahlung bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich viele Optionen habe. Der kann eine Betriebsausgabenpauschale geltend machen. Das kann unter Umständen 12% sein, das kann unter Umständen 6% sein. Daher haben wir auch das hier berücksichtigt. Es kann sein, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer tatsächlich unter 25% hält, dass er Dienstnehmer ist, dann habe ich ein 13. und 14. begünstigtes Monatsgehalt. Und daher ist auch diese Variante drinnen. Und dann haben wir noch das Thema, das ist jetzt die Pensionszusage. Und man sieht schon, okay, die Pensionszusage, insbesondere wenn der Grenzsteuersatz 42% ist, dann ist natürlich der Barwert höher. Wenn wir es schaffen, dass der noch dazu ein 13. und 14. Monatsgehalt begünstigt auszahlt, dann würde der Barwert noch steigen. Aber Sie sehen schon, wie viele Prämissen dahinter stecken, damit wir hier tatsächlich auf einen wirklichen Vergleich kommen. Und daher, wie gesagt, am besten ist hier mit Sensitivitätsanalysen, immer ein schwieriges Wort, zu arbeiten. Ja, ganz zum Schluss noch zwei Themenkreise. Einerseits, ich bin ja als Aktuar tätig und hier gibt es immer wieder Klauseln, die mich in den Pensionsverträgen stören. Ja, logischerweise, wenn die Bemessungsgrundlage nicht exakt definiert ist, Sie werden vielleicht schmunzeln, aber das ist sehr oft der Fall. Dann das Recht, das ist das, was ich mir immer wünsche. Das ist aber übrigens noch immer in manchen Büchern, die Vorstandsverträge zum Inhalt haben und die in Wahrheit natürlich die Interessen des Vorstandes zum Inhalt haben, so geregelt, das Recht jederzeit in Pension gehen zu können, wenn das Vorstandsmandat nicht verlängert wird, ist ein tödlicher Vertrag. Habe ich mir immer gewünscht, habe ich nie bekommen, weil ich ja nie Vorstand war. Aber daher. Aber wir haben im Aktuariat haben wir drei solche Verträge. Der ist mittlerweile auch schon jetzt so alt wie ich, aber der hat mit 35 Jahren bereits eine Pension bekommen aufgrund eines solchen Vertrages. Die Leistungsarten sind nicht definiert. Eine Wiederverheiratungsklausel, die Damen im Saal mögen es entschuldigen, ich nenne das immer die Dussi-Klausel, nämlich deswegen, weil der Herr Generaldirektor plötzlich einen zweiten Frühling bekommt und sich wieder verheiratet. Und aufgrund dessen plötzlich natürlich eine wesentlich jüngere Frau vorhanden ist und deswegen dann die Rückstellung extrem steigt. Und das kann ja meiner Meinung nach nicht wirklich betrieblich veranlasst sein. Und daher sollte man darauf achten, dass entweder die aktuelle Frau oder halt im Endeffekt dann, falls er sich scheiden lässt, dann gar keine Frau mehr anspruchsberechtigt ist. Im konkreten Fall waren das bitte, ich sage dieses Beispiel bewusst auch immer, das waren 2 Millionen Euro, die im Endeffekt der neue Frühling des Generaldirektors das Unternehmen gekostet hat. Eine sehr hohe Pension. Aber man sieht schon, das ist nicht nur ein Papiertiger, sondern das kann wirklich tatsächlich finanziell ziemlich rund gehen. Ja, ein wichtiger Punkt, das sieht man auch immer wieder, wenn man beim Vertrag nicht schreibt hinsichtlich der Wertsicherung, dann gilt er als wertgesichert. Man muss also explizit die Wertsicherung ausschließen. Ja, und Widerrufsklauseln muss man sich anschauen, muss man aufpassen, dass man die entsprechend 7 bis 8 BPG formuliert. Ein wichtiger Punkt auch noch ganz zum Abschluss, einfach um noch einmal das Thema, wie gesagt, meine drei Botschaften waren, die gesetzliche Vorsorge wird uns nicht helfen, die betriebliche Vorsorge macht insbesondere aus steuerlichem Blickwinkel einen Sinn und der dritte war, da sind wir gerade mittendrin, es ist leider um das Sprichwort, damals habe ich darüber gelacht, heute weiß ich doch, dass er recht hatte, der Altbundeskanzler Sinowatz, der gesagt hat, es ist alles sehr kompliziert und auch hier ist leider die betriebliche Vorsorge sehr kompliziert und eines der Themenbereiche, die hier auch in der Beratung immer wieder Probleme machen, ist das Thema, wir haben so getan, wir können da immer hin und her wechseln, wir können sagen, okay, wir zahlen statt 10.000 Euro 7.000 Euro aus und 3.000 zahlen wir eine betriebliche Vorsorge. Das darf man an und für sich nicht, weil das Problem besteht, dass ich eben diese sogenannte Deferred Compensation Regeln beachten muss. Hier, die sind tatsächlich auch nach einem Erlass ins Gesetz verankert worden und ich darf nicht einfach den Bezug umwandeln, weil dann sagt der Gesetzgeber, wenn ich im Endeffekt einen Aktivbezug in eine Pensionszusage oder in eine Pensionskassen- oder betriebliche Kollektivvertragslösung umwandle, dann tu das so, als hätte es diese Umwandlung gar nicht gegeben. Daher, was kann ich daher machen? Ich kann eigentlich natürlich, wenn der neu beginnt, kann ich alles Mögliche machen. Solange ich noch keinen aktiven Bezug habe, der fix vereinbart ist, in der Neugestaltung, wenn der neu beginnt, kann ich alles machen. Über kollektivvertragliche Bezugserhöhungen können auch eingebracht werden. Unpriodizielle Prämien, das ist halt immer die Frage, was ist unpriodiziell? Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das wurde insbesondere in den letzten Jahren stark genutzt, nämlich dass es lohngestaltende Vorschriften im Kollektivvertrag gibt, die hier auch ermöglichen, im Endeffekt hier Bezüge in betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln. Damit bin ich auch schon am Ende und hoffe, dass ich halbwegs in der Zeit war. Und ja, kommt mein Nachreder, ist der Dandler.